Ihr Lieben, ich stehe mal wieder unter diesem Kreuz und kann nicht anders. Ich darf mal wieder predigen und ich muss auch mal wieder predigen. Seit Monaten brennt das, was ich heute mit euch teilen möchte, schon auf meinem Herzen. Es war interessant, als ich mit meinem Schlaganfall da niederlag, da sind mir einige ganz wichtige Gedanken durch den Kopf gegangen. Unter anderem dieser hier. Ein Christ kann tun und lassen, was er will. Bevor wir da aber einsteigen, muss ich eine Erklärung abgeben. Eine Liebeserklärung. Heute sind wir 46 Jahre verheiratet. Danke, dass ich trotzdem hier stehen darf und danke für die wundervollen Jahre. Und in unserem Ring, in unserem Ehering, da steht drin, Gott sei unser Gott bis ans Ende. Und wir sind auf dem Weg, ja. Und das freut mich unglaublich, ja. Das ist ein echtes Geschenk. Ja, ihr Lieben, jetzt aber Butter bei die Fische. Ein Christ kann tun und lassen, was er will. Also, ich denke, ihr merkt schon, der Titel ist ein bisschen provokant, gell? Und vielleicht ist euch aufgefallen, aber ich habe an diesem Satz kein Ausrufezeichen oder ein Punkt oder ein Fragezeichen gesetzt. Weil ich nehme mal an, dass ich nicht der Einzige bin, der dann, als er das zum ersten Mal gehört hat, erstmal zuckt und sagt, kann das wirklich sein? Kann ein Christ tun und lassen, was er will? Also, wie so oft im Leben findet sich die Antwort zu dieser Frage eigentlich oder zu diesem Thema in der Bibel. Also, zunächst einmal möchte ich mal das Wort Christ klären. Wer ist denn überhaupt ein Christ? Und das ist spannend, auch da sagt uns die Bibel was dazu. In Apostelgeschichte 11, Vers 26, da steht, in Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Jünger, das waren Menschen, die einem Meister nachgefolgt sind. In diesem Falle dem Meister Jesus Christus. Und diese Menschen wurden als allererstes Christen genannt. Daher leitet sich unser Name ab. Und jeder, der Jesus Christus nachfolgt, ist ein Christ. Interessant ist, dass hier nicht die Rede von Leuten ist, die regelmäßig in die Kirche gehen. Manche denken ja, also dann bin ich ja automatisch Christ. Oder andere denken wie, ich bin doch getauft oder konfirmiert, gefirmt, das volle Programm. Nebenbei, meine Petra ist ja ein absolutes Wunderkind. Sie ist nämlich katholisch getauft, katholisch gefirmt. Dann hat sich der Vater nach einer Scheidung entschieden, evangelisch zu werden. Und daraufhin wurde meine Frau auch noch konfirmiert. Und dann später in einer pfingstlich orientierten Teestube Geist getauft. Also ich sage mal, Petra ist mit allen Wassern gewaschen. Wenn einer in den Himmel kommt, dann ist es meine Petra. Ja, wie sieht's denn jetzt aus mit ein Christ kann tun und lassen, was er will? Ein lieber alter Freund, Hans-Peter Grabe, der hat da mal die Frage aufgeworfen und dann meinte er in seiner unnachahmlichen Art, ja, wollen wir denn lügen und betrügen oder wollen wir Böses tun? Nein. Wollen wir die Wahrheit sagen und leben? Wollen wir Gutes tun? Ja, klar. Also merkt ihr, eigentlich kann doch ein Christ tun und lassen, was er will, oder nicht? Der war übrigens Grundschullehrer, da nur solche Leute können solche Fragen stellen oder solche Antworten geben. Nein, wir wollen das Böse nicht tun. Aber, jetzt geht es los. Paulus hat sich mit dem Thema auch sehr intensiv beschäftigt, und zwar in Römer 7. Und da steht, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Wie realistisch. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber mir fehlt die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse und tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selber bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Also ich finde die Bibel unglaublich, weil es ist einfach immer wieder so furchtbar realistisch. Ich weiß, dass nichts Gutes in mir wohnt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich weiß schon um meine Tiefen und Abgründe, die manchmal sich auftun. Und wenn ich dann wieder mal über einen Autofahrer vor mir mich aufrege, ja, dann merke ich, deine Heiligung ist noch nicht so ganz durchgedrungen. Oder wenn ich mich über Petra ärgere und wir uns streiten, also dann merke ich doch, Mann, also ich weiß ja nicht, was gut ist, aber ich schaff's irgendwie oft nicht. Und ich merke, dass ich oft gegen meine innere Ansicht handle, eigentlich möchte ich doch das Gute tun, aber ich schaffe es oft nicht. Und dann merke ich, dass in mir etwas ist, was mich treibt in eine ganz falsche Richtung, und das nennt sich Sünde. Also, das Wort ist ja auch ein Reizwort, was bei modernen Menschen immer einen Zucken auslöst. Ja, und deswegen möchte ich euch eine kleine Erläuterung, Einführung in den Begriff Sünde geben. Also es ist ja heutzutage eher ein altmodisches Wort geworden und man nimmt es kaum in den Mund und man traut sich das auch kaum noch zu sagen, weil wir eine gewisse Vorstellung haben, nämlich, dass Sünde ist sowas Moralisches, ja. Andere sagen mir, was ich zu tun und zu lassen habe, und das will ich nicht, ja. Wie kann der sich erdreisten? Und das hat oft auch so einen moralinsauren Unterton. Kennt ihr das? So ein bisschen sowas Moralisches, wo ich denke, lass mich in Ruhe. Ich weiß ja nicht. Also mir ging es am Anfang meiner Karriere als Christ ja so, dass ich dachte, mit diesen Christen will ich nichts zu tun haben. Die rannten ja mal so mit so einem runtergezogenen Mundwinkel rum und waren oft eben so moralisch unterwegs. Ja, und ich habe gemerkt, ich schaffe das sowieso nicht, was die alles wollen. Also wenn das natürlich deine Vorstellung von Sünde ist, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Oder aber die Sünde wird heutzutage auch gern verharmlost. Ja, wenn ich mal wieder zu viel gegessen habe, dann sagt man, ich habe gesündigt. Mann, Leute, als wenn es mit der Sünde so harmlos abgehen würde. Ja, das ist Unfug, ja. Das ist eine totale Verharmlosung, Verniedlichung von einem ganz ernsten Ding. Sünde bedeutet nämlich was ganz anderes. Es heißt nämlich sowohl interessanterweise im Hebräischen als auch im griechischen Original eine Zielverfehlung. Wir irren von einem Ziel ab, was Gott für unser Leben eigentlich vorgesehen hat. Davon irren wir ab. Und das ist eigentlich eine ganz tragische Sache, weil Gott hatte gute Pläne mit jedem von uns. Und wenn wir dann in die falsche Richtung dampfen, dann geht es uns schlecht und wir verbreiten, wie ich ja schon oft gesagt habe, wer nicht heil ist, verbreitet Unheil. Und dann nimmt das seinen Lauf. Das ist Sünde, abirren vom Ziel, was Gott gesteckt hat. Und diese Art von Sünde hat auch immer etwas mit Auflehnung gegen Gott zu tun. Der Mensch will sich von Gott nichts sagen lassen. Und darum will er sich von Gott auch nicht in sein Leben reinreden lassen. Und darum möchte er mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und darum irrt er am Ende ab und erreicht nicht das, was Gott mit ihm eigentlich mal vorhatte. Wir sollen nämlich sein Gegenüber sein. Und wir sollen ihm die Ehre geben und wir sollen eines Tages das Ziel, von dem Anita gesprochen hat, wo auch Paulus im Philipperbrief von geredet hat, bei ihm sein in der Ewigkeit. Das ist das eigentliche Ziel. Aber wenn ich abirre, wenn ich in Sünde lebe, dann verliere ich das Ziel aus dem Auge. Also wer Gott als Schöpfer nicht mehr akzeptiert, der lebt in Sünde. Und das heißt, er lebt als Gottloser, ohne Gott, gottlos. Natürlich auch irgendwo frei von Gott, der kann einem da nichts mehr sagen, aber trotzdem gibt es Dinge, die mich betreffen, ob ich will oder nicht. Mein Sohn hat mal zu mir gesagt, als ich ihn konfrontiert habe mit gewissen Dingen in seinem Leben, da sagte er zu mir, das geht mich nichts an, ich bin kein Christ. Ja, dann habe ich natürlich erstmal geschnauft und gedacht, was sage ich denn jetzt dazu? Also ich weiß ja nicht, manchmal fällt mir dann erstmal nichts ein. Aber ich wende mich dann immer an Gott und sage, Herr, was könnte ich ihm jetzt sagen? Und da ist mir dann plötzlich was eingefallen, das ihn dann richtig umgehauen hat. Dann habe ich gemeint, weißt du, Gottes Ratschläge sind also gute Hinweise, wie man leben kann, Wenn man sie befolgt, dann wird man leben. Und wenn man sie missachtet, dann wird man sterben. Dann wird man leiden. Dann wird man Probleme bekommen. Und darum rate ich dir, das gilt also auch für Nichtchristen. Ob man das glaubt oder nicht glaubt, interessiert überhaupt gar nicht. Wenn Gott sagt, du sollst dies und das besser nicht tun, dann tu es auch. Dann lass es auch. Dann sei einfach mal gehorsam. Und das ist aber das, was der moderne Mensch überhaupt nicht mag. Gehorsam sein, sich unterordnen, sich von jemand anderem was sagen zu lassen. Nicht mal Gott darf uns mehr ins Leben reinreden. Und dann erleben wir ein Ding, das nennt sich Gottesferne. Also der David, der hat das ganz leibhaftig erlebt, dass Gott vom Saul sich abgewendet hat, dem vorigen König. Und dieser Saul, der hat darunter gelitten, dass Gott nicht mehr zu ihm geredet hat. Er war gottesfern. Aufgrund seiner Verirrung und Abirrung und seiner Sünde hat er Gott nicht mehr in seinem Leben erlebt. Und der hat darunter gelitten. Im Gegensatz zu den modernen Menschen, wir leiden ja oft noch nicht mal mehr unter Gottes Ferne. Wir nehmen das einfach hin und denken, das ist ganz normal. Naja, es geht uns ja auch relativ gut hier im Westen, aber Menschen in der dritten Welt und in anderen Teilen dieser Welt, die leiden und die wissen schon, ob Gott nah ist oder nicht. Die spüren Gottes Ferne, mehr wie wir. Also ich denke schon fast, dass dieser ganze Wohlstand uns davon abhält. Aber nun, wenn wir noch ein bisschen Gewissen haben, dann versuchen wir aus eigener Kraft oft aus dieser Zwickmühle rauszukommen, das Gute, von dem Paulus hier geschrieben hat, zu tun, aber eben das nicht zu schaffen. Wenn wir ein bisschen Gewissen noch in uns aufbewahrt haben, dann merken wir, das klappt nicht. Und deswegen schreibt der Römerbrief dann weiter in Abvers 21. Ich habe also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme dem Gesetz Gottes aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu, aber dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Also, wie ich Christ geworden bin, da habe ich ja schon mehrfach schon erzählt, dass ich damals im Alkoholismus gesteckt bin und ich habe wirklich gemerkt, ich kann einfach nicht das Gute tun. Ich musste damals lügen, dass sich die Balken gebogen haben. Ich musste lügen. Ich konnte einfach keinen wahren Satz sagen. Ich habe mich manchmal gewundert, warum ich jetzt an der Stelle lüge. Da gab's gar keinen Anlass dazu. Ich habe auf einmal gemerkt, ich muss. Eine unsichtbare Macht zwingt mich dazu. Und dann in meiner alten Elberfelder Bibel, da steht das so herrlich drastisch, ja. Denn das Gesetz der Sünde und des Todes zwingt mich. Ich habe das echt erlebt. Es zwingt mich. Ich kann nicht anders. Und ich kann das Gute nicht tun, was ich eigentlich vom Herzen her wusste ich ja eigentlich, was richtig ist. Und ich konnte es nicht tun. Denn das Gesetz der Sünde, das Gesetz der Sünde hat mich gezwungen, das zu tun. Es hat mein Handeln bestimmt. Und dann kommt der unglaubliche Aufruf, der nächste Vers 24 von Paulus. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Was für ein verzweifelter Aufruf oder Ausruf. Ich unseliger Mensch, wer wird mich aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Also wer schon mal so richtig drin steckte in Sünde, in schlechtem Verhalten und merkte, ich komme nicht davon los, der weiß, wovon hier die Rede ist. Es ist wirklich schrecklich. Du kannst es nicht, obwohl du eigentlich willst. Und dann dieser Ausruf, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Das habe ich mich damals vor über 40 Jahren auch gefragt. Und dann kommt auf einmal die Antwort. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Also der Hammer ist, da steht nicht, Gott sei Dank, durch Jesus werde ich frei. Da steht, bin ich bereits befreit. Das ist Ist-Zustand. Ich bin befreit. Ich muss gar nichts mehr dazu tun. Ja, ich muss ja eigentlich noch nicht mal mehr Hallo sagen, hier bin ich. Eigentlich, Gott hat mich befreit. Das ist Wahrheit, das ist Tatsache. Ich bin nicht mehr dem Gesetz der Sünde und des Todes unterworfen, sondern es kommt ein neues Gesetz in mein Leben hinein. Und so befinde ich mich in einem Zwiespalt, schreibt Paulus dann weiter. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten, aber dem Gesetz der Sünde. Und da ist Paulus extrem realistisch. Das finde ich so schön. Ja, wir sind befreit. Wir sind zu einem neuen Leben befreit. Wir müssen das Alte nicht mehr tun. Aber wir erleben allzu oft, dass wir doch immer mal wieder auch als liebe, brave Christen in die Falle tappen und wieder mal was anstellen, was nicht so gut ist. Also ist ein innerer Widerspruch in mir. Und damit habe ich zu kämpfen. Wie kann das sein? Ich meine, die Bibel ist so voller scheinbarer Widersprüche. Ich sage aber eher voller Dualismen. Auf der einen Seite sind wir Sünder und auf der anderen Seite sind wir Heilige. Stell dir mal vor, der heilige Harm, die heilige Anita. Hä? Setz mal deinen Namen ein. Du bist ein Heiliger. Also nicht die in der Kirche da hängen und so schöne Bildchen, sondern die, und die der Papst vielleicht heilig erklärt hat, sondern die sind heilig, die Jesus Christus berufen hat. Das bist du. Du bist ein Heiliger. Aber du fühlst dich nicht immer so, gell? Mir jedenfalls geht's so. Ich fühle mich nicht immer so, aber ich weiß, ich bin einer. Manchmal muss ich mir die Wahrheit an den Spiegel schreiben und sagen, ich bin ein Heiliger. Aber nicht wegen mir, sondern weil er mich heilig gemacht hat, weil er alles getan hat, was notwendig ist. Durch den Herrn Jesus Christus bin ich befreit. Das ist nicht eine Sache, werde ich befreit irgendwann mal? Bin ich dann ein guter Christ und dann ist alles gut? Ich bin befreit zu einem neuen Leben. Ja, zu was für einem eigentlich? Für uns gilt auf jeden Fall gemäß Römer 8, Vers 1, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes, sondern es ist ein neues Gesetz, aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Also, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern wir stehen jetzt unter dem Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus Leben bringt. Dieses Gesetz des Geistes möchte uns ergreifen, möchte in uns wirksam werden. Das ist das Gesetz, was das Alte aufhebt, was Neues in uns bewirkt. Und sehr schön wird für mich damals, weil ich mir meiner Sünde sehr bewusst war, was ich alles für dumme Dinge angestellt habe. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. In meiner Elberfelder steht da so schön altmodisch, der steht nicht mehr unter der Verdammnis. Ja. Steht nicht mehr unter Verdammnis. Ich werde nicht mehr verurteilt, sondern Jesus hat ja für mich alles getan, meine Schuld getragen. Darum stehe ich nicht mehr unter Verdammnis. Und darum kann das Neue, das Leben des Geistes in mich einziehen und mich bestimmen und nicht mehr das Alte. Ja, es geht weiter mit Vers 4. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat, denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Also, so steht da. Und ich finde das immer wichtig, diese Worte so und nun. Und da muss man immer gucken, so, wie, so. Also wenn da steht so, dann heißt das, wenn der Geist Gottes in mich eingezogen ist, dann kann sich der Wille Gottes in meinem Leben erfüllen. Interessanterweise, so wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Ich erinnere mal an die 10 Gebote, ein Teil der Gesetze der Juden, aber eben auch ein universales Gesetz, was auch für uns gilt, die 10 Gebote. Wir haben aber im Laufe der Geschichte erfahren müssen, dass die einem nicht das Leben bringen. Das schreibt Paulus dann mit vielen Worten da im Römerbrief, könnt ihr mal nachlesen. Dieses Gesetz, was in der Bibel veröffentlicht ist, das bringt uns kein Leben, sondern das zeigt uns nur, wo wir überall versagen und was wir alles nicht schaffen. Es dient nicht dazu, uns gerecht zu machen, sondern nur uns aufzuzeigen, dass wir ungerecht sind. Aber wenn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus in uns wirksam wird, dann kann das wahr werden. Dann kann er das in uns wahr werden lassen. Und weil jetzt nicht mehr unsere sündige menschliche Natur in uns herrscht, sondern Gottes Geist. Der Luther hat ja mal gesagt, ja, der alte Mensch, der ist gestorben, aber öfter mal kommt er wieder rausgekrabbelt aus dem Sarg. Und dann muss ich ihm halt eins auf den Schädel geben, den Sargdeckel wieder zumachen. Ja, also in bildlichen Worten. Aber es ist einfach so, der alte Mensch will immer mal wieder aufstehen und wir müssen ihn kreuzigen. Wir müssen ihm immer wieder sagen, du bist gestorben, und zwar mit der Taufe. Ja, das kannst du dann alles in Römer 6 nachlesen. Mit der Taufe ist mein alter Mensch gestorben und ein neuer ist auferstanden, den der Geist Gottes lebendig macht. Ja. Gucken wir mal weiter, wie es im Römerbrief weitergeht. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Ist das nicht so? Wenn man sich von seinen eigenen inneren alten Werten steuern lässt, beherrschen lässt, dann folgt man seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, dann richten wir uns nach seinem Willen aus. Das sollte eigentlich bei uns Christen Alltag sein, dass wir uns nach dem Geist richten und dass wir uns nach dem Willen Gottes ausrichten und nicht unbedingt das tun, was menschlich in mir wäre. Also menschlich würde ich ja mal, habe ich ja manchmal gedacht, ich würde meinem Chef gerne einen Tritt verpassen, aber dann habe ich gemerkt, naja, das ist nicht so ganz der richtige Weg. Und habe dann verstanden, es ist besser, wenn ich für ihn bete. Dann habe ich mich in dem Moment vom Geist Gottes leiten lassen und das zu tun, was gut ist. Aber es ist immer wieder auch ein bisschen ein Kampf. Ja, der alte Mensch, der wollte doch lieber beißen und treten. Ja, wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Ja, das ist genau das Ding. Das Alte in mir, wenn ich das exzessiv auslebe, es wird den Tod bringen. Das war ja der Grund, warum ich mich bekehrt habe, warum ich Jesus nachgefolgt bin, weil ich gemerkt habe, das will ich nicht. Ich will nicht sterben und ich will nicht lauter böse Dinge tun. Und ich muss diesen Jesus Christus in mein Leben einladen, damit es aufhört. Denn es heißt ja weiter, folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Und ihr Lieben, ich bin jetzt schon weit über 40 Jahre Christ. Ich kann euch das nur bestätigen. Es bringt Frieden und Leben. Manchmal sagen also nichtgläubige Geschäftspartner zu mir, also das, was Sie haben, das hätte ich auch gerne. Ja. Ja, die merken das, dass da was ist. Dass da was ganz Tiefes ist, Frieden ist, auch wenn schwierig ist. Und das ist besonders interessant, wenn wir als Christen durch Leid gehen und Nichtchristen beobachten uns und dann sehen, dass wir anders damit umgehen, dann ist es das, dass wir nämlich dem Geist Gottes folgen und dass Frieden in unser Leben einzieht und Leben da ist. Ja, wir werden lebendig. Also, wie geht's weiter? Wenn wir uns also von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, dann leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Und das ist genau das Problem unserer heutigen Zeit. Wer also seinem Bauch folgt und nicht dem Geist Gottes, der lebt in Auflehnung gegenüber Gott. Und das ist auch der Grund, warum viele mit Glauben nichts zu tun haben wollen, denn dann müsste ich mich ja einem Gott unterordnen und müsste nach seinen Maßstäben, und oft denken sie, das wäre schlecht und schlimm. Ist ja viel besser, wenn ich meinem Bauch folge. Aber wie wir gerade gehört haben, bringt das den Tod am Ende. Ich meine, schlicht und ergreifend, wer dann also sich nur noch um Essen und Trinken kümmert, der wird eines Tages merken, das ist zu wenig. Das ist vielleicht ein guter Glaube zum Leben, aber ein ganz schlechter zum Sterben. Weil dann, wenn du deinem Schöpfer gegenübertrittst, dann merkst du, das ist alles nichtig. Ja, das ist, wird alles vergehen wie Schall und Rauch. Zack, alles ist weg. Es ist letzten Endes Auflehnung, und wenn ich diese Auflehnung ablege, dann kommt das Neue in mich hinein. Die alte Natur ist nämlich nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Und sie kann es auch nicht. Das ist wahr. Also Menschen, die sich gegen Gott über auflehnen, die können seine guten Gebote, und wenn sie noch so gut sind und wenn sie noch so oft beobachten, dass es den Christen eigentlich ganz gut geht, sie wollen nicht, da ist eine Rebellion und die können einfach nicht. Und ich kann auch nicht als Mensch mit meiner alten Natur, ich muss ja nur ordentlich schön brav sein, ja, dann komme ich in den Himmel, oder im heutigen Moderner ist ja Atheismus, also da ist ja eigentlich eher angesagt so Humanismus, ich bin ein netter Mensch und dann ist ja alles gut. Das reicht nicht aus, ja. Man findet sich nur zu oft wieder in diesem Zwiespalt, dass man doch Dinge tut, die nicht gut sind, aber man kann nicht anders, weil man von diesen Gesetzmäßigkeiten nichts weiß. Und aus dem Grunde kann Gott auch keinen Gefallen an Menschen haben, die versuchen, mit eigener Kraft Dinge zu erreichen, die eigentlich nur durch das Leben im Geist möglich ist. Und dann geht's weiter. Nun seid ihr nicht mehr länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Wie schön. Schließlich wohnt er ja in euch. Aber dann kommt ein sehr ernster Satz. Seid euch darüber im Klaren. Wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Also wenn du meinst, durch frommen Kirchenbesuch oder fromme Übungen in den Himmel zu kommen, da steht eindeutig, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Jetzt brauchst du aber nicht zucken und denken, habe ich denn nun den Geist? Wenn du hier sitzt, dann kann ich schon mal sagen, ziemlich sicher. Und wenn du wirklich auf Gottes Stimme hörst und wenn du öfter mal ein schlechtes Gewissen hast, dann noch sicherer. Ja, wenn du ganz bewusst weißt, ich habe Jesus eingeladen in mein Leben, dann wunderbar, dann bist du ein Kind Gottes. Dann ist der Geist Gottes in dir. Und du hast eigentlich nur noch die entscheidende Aufgabe, immer wieder auch diesen Geist zu bitten, in dir wirksam zu werden. An dieser Stelle, wenn jetzt jemand hier unter uns ist, der das noch gar nicht so erlebt hat und vielleicht sagt, oh, vielleicht bin ich ja gar kein Christ, ich gehöre gar nicht zu ihm. Es ist eine gute Nachricht. Du kannst nach dem Gottesdienst vorkommen, da gibt's Leute, die beten. Und dann kannst du dann einfach sagen, ich möchte mein Leben diesem Jesus anvertrauen. Das ist eine ganz einfache Sache, tut nicht weh, bringt aber Leben. Ich kann das sagen, ich habe das jetzt vor über 40 Jahren gemacht und ich bereue keinen einzigen Tag. Ich bereue keinen einzigen Tag. Mir tun die Menschen leid, die mit ihrer eigenen Kraft versuchen müssen oder wollen, Gutes zu tun und vernünftig zu leben. Ich freue mich über jeden, der weiß, ich kann Gottes Hilfe in Anspruch nehmen, das zu schaffen, das zu leben. Das ist ein ganz anderes Leben. Also, herzliche Einladung. Kommt dann einfach nach dem Gottesdienst nach vorne. Und da sind Leute, die werden euch dann schon helfen, wie man in das Reich Gottes kommt. Einen liebevollen Schubs vielleicht, aber es klappt. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper der Sünde wegen dem Tod ausgeliefert, aber Gottes Geist schenkt ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Also das Alte in uns muss einfach sterben. Ja, der alte Mensch in mir muss sterben. Aber die gute Nachricht ist, wer sich Gott anvertraut hat, der wird durch seinen Geist neues Leben geschenkt bekommen, weil Gott uns angenommen hat. Das ist wunderbar ausgedrückt in dem Gleichnis in dem Neuen Testament über den verlorenen Sohn. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Lest das nochmal nach, wie Gott, also der Vater, seinem Sohn nachgegangen ist und ihn mit Freuden aufgenommen hat, als der umgekehrt ist und zurückgekehrt ist. Gott sucht uns, er möchte mit uns in Kontakt treten. Und weiter geht's. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Das ist einer der allerstärksten Sätze im Neuen Testament. Derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, will unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Hey, stellt euch das mal vor. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, will dich und mich lebendig machen. Und nur so kann das Gesetz in Erfüllung kommen. Können all diese Dinge wie, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht, das kannst du einfach nicht schaffen. Aber wenn der Geist dich bestimmt, wenn dieser Geist in dir wirkt, dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann kannst du genau das tun. Ist das nicht toll, dass Gott diesen Geist uns geschenkt hat, damit wir leben können? Das hieß, ich muss jetzt bald zu Ende kommen. Und an dieser Stelle kann man ja schon eigentlich sagen, natürlich, ne, wenn dieser Geist in uns wirksam ist, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Dann kann ich mich entscheiden, ich will das Gute tun und kann es dann auch tun und schaffen. Aber nur so, dass wenn dieser Geist in uns wirkt. Von alleine klappt das nicht. Wir brauchen also Hilfe. Dieser Geist Gottes muss in uns wirken. Und immer wieder erleben wir dann auch als Christen, dass wir rückfällig werden. Und da müssen wir uns einfach immer wieder neu an diesen Vers erinnern. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, will auch mich zum Leben erwecken. Und ja, ich finde es auch sehr tröstlich, unseren sterblichen Leib. Gott weiß ja, dass wir nicht besonders toll sind, so wie wir sind. Und Gott sei Dank, mit diesem Leib des Todes, wie Luther das ausgedrückt hätte, mit diesem sterblichen Leib muss ich nicht in den Himmel. Stellt euch mal vor, mit diesem sterblichen Leib die Ewigkeit, das wäre ja unerträglich. All die Macken, eine ganze Ewigkeit, furchtbar. Nein, der Geist Gottes will mich so lebendig machen und so kann ich dann in den Himmel kommen. Und so kann ich dann auch Ewigkeit aushalten. Und das finde ich unglaublich. Ja, eine letzte Bibelstelle dazu. Philipper 2, Vers 3. Schauen wir mal weiter. Müsste mal sowas kommen. Also, wir können also doch mit seiner Hilfe tun und lassen, was wir wollen. Aber jetzt geht's los. Wenn wir merken, es klappt nicht so richtig, dann können wir uns an Hebräer 4, Vers 16 erinnern. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, das ist es. Wir brauchen Gnade und Barmherzigkeit. Aber die fällt nicht plumps vom Himmel auf mich runter, einfach so, sondern nur, wenn wir zu diesem Thron auch hinzutreten und sagen, Herr, hier bin ich mal wieder, ich habe wieder gesündigt, ich habe wieder Dinge getan, die nicht gut sind. Ich brauche deine Hilfe. Und dann werdet ihr erleben, es ist ein Thron der Gnade und der Barmherzigkeit. Wir werden nicht verurteilt, weil Jesus Christus ja sowieso schon alles für uns getan hat. Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen und sagen, wir haben gesündigt, vergib mir. Manchmal muss man auch seinem Mitmenschen das aussprechen, seinem Ehepartner oder Freunden oder Arbeitskollegen oder Chefs. Ja, wir müssen da schon mal auch Sünde, Sünde nennen und auch Sünde sein lassen, aber dann auch wirklich sagen, Herr, ich brauche deine Gnade, deine Barmherzigkeit und er wird sich über uns erbarmen. Ja, ihr könnt jetzt, an der Stelle können übrigens die Musiker nach vorne kommen, ihr könnt jetzt an eure Brust schlagen und sagen, ach, Harm, das hast du aber schön gesagt. Das wäre mir ehrlich gesagt zu wenig. Ihr könnt aber auch an eure Brust schlagen und sagen, okay, ich merke, dass ich immer wieder mal irgendwie nicht gut beieinander bin und Dinge mache, die ich eigentlich gar nicht tun will. Dann könnt ihr zu diesem Thron der Gnade und Barmherzigkeit kommen. Und dazu könnt ihr einen ganz wunderbaren Dienst unserer Gemeinde in Anspruch nehmen. Da wird es hier vorne Leute geben, die werden gerne für euch beten. Dann könnt ihr wirklich sagen, oh, hier und da klemmt es und da mache ich Dinge, die nicht ganz so toll sind. Ich möchte das eigentlich nicht. Dann beten die für dich, dass da der Geist Gottes dich lebendig macht. Dass du das nicht mehr tun musst und andere Dinge tun kannst. Oder du weißt einfach, ich sollte mal dies und das machen, aber ich schaffe es nicht. dann kannst du auch dafür beten lassen, dass Gott dich freisetzt, dass du das kannst. Also geht einfach vor oder schnappt euch irgendeinen Christen und sagt, ich möchte das erleben. Ich möchte erleben, dass der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, mich lebendig macht. Und ich sage euch, ganz sicher wird es funktionieren. Ich habe das immer wieder in meinem Leben erlebt. Immer wieder, wenn ich dann zu Gott gekommen bin, habe gesagt, Herr, ich sollte eigentlich die Leute lieben. Eigentlich ist das sowieso ein Wort vom Teufel, sage ich immer gerne. Eigentlich sollte ich ja nicht lügen und betrügen. Eigentlich sollte ich keine Steuern hinterziehen. Aber, ne, und dann macht man doch das Schlechte. Also, wenn du sowas eigentlich in deinem Leben hast, ja, liebe Leute, das könnt ihr loswerden. Dann geht und sucht euch Christen eben auch hier vorne und lasst für euch beten und es wird anders werden. Ja, und zum Schluss, das komme ich auf das zurück, was Anita gesagt hat, hat mich sehr gefreut, als wenn der Geist Gottes das eingefädelt hat. Der Schluss heißt einfach, wir müssen das Ziel anpeilen. Also ohne Ziel anpeilen erlebst du nichts. Ich als alter Segler weiß das. Also wenn du kein Ziel vor Augen hast, dann erreichst du nichts. Dann fährst du mal hier, mal dahin, aber du kommst nirgendwo an. Eher überall, aber nirgends. Und wenn du aber ein Ziel vor Augen hast und das anpeilst, dann kommst du auch vernünftig an. Also wir als Christen müssen das Ziel im Auge behalten, dass wir mit Gott die Herrlichkeit verbringen wollen und dass wir in diesem Leben seinen Willen tun sollen. Das ist ganz wichtig. Wir sollen also da Ziel halten, Ziel anpeilen und wir müssen Kurs halten. Das habe ich dann mal beim Segeln erlebt, das war richtig nett. Wir hatten so viel Wind, dass das Boot lag fast platt auf dem Wasser. Wir sind fast umgekippt, das ganze Geschirr ist rausgeflogen. Und der Skipper schrie nur, Harm, Ruder geben, Ruder geben. Ich habe gesagt, ich kann nicht, ich bin am Anschlag, kann doch nicht sein. Und er packt das und reißt und merkt, Mist, wir sind am Anschlag. Naja, was der Segler, der Sportliche, nicht so gerne macht, dann mussten wir halt reffen. Das heißt, die Segel ein bisschen weniger, dass weniger Druck auf dem Segel ist und dann fuhren wir wieder einigermaßen gerade. Also es ist ganz wichtig, dass wir Kurs halten. Ja, notfalls ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, notfalls andere Dinge unternehmen, Segelfläche kleiner machen, was weiß ich. Also wir müssen dann einfach mal schauen, was dient dazu, dass ich das Ziel nicht aus dem Auge verliere. Ja. Wenn du merkst, dass deine Hobbys dich quasi gefangen nehmen und du mustern und mustern und mustern oder Politik oder was immer, es gibt so viele Beschäftigungsmöglichkeiten, die uns auf Trab halten können, dann hast du den Kurs verloren. Dann hast du, ja, dann schipperst du gerade woanders hin, dann irrst du ab. Und das ist eigentlich auch schon wieder Sünde, ja. Ich irre vom Ziel ab, was Gott für mich gesteckt hat. Nein, es ist wichtig, peilt das Ziel an, haltet Kurs. Und ihr werdet die Krone des ewigen Lebens ernten. Jetzt hören wir noch ein Instrumentalstück und ihr dürft einfach mal in euch gehen und euch mal fragen, wo betrifft mich das eigentlich?